Augsburg, meine Stadt.
Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichte hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast kommt aus Augsburg und gehört zu den besten Köchen Deutschlands. Herzlich willkommen, Simon Lang.
Hallo Axel, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wir treffen uns jetzt hier an einem ganz kalten Mittwochmorgen. Ich hatte gerade ein ganz stinknormales Müsli zum Frühstück. Wie frühstückt denn ein Sternekoch standesgemäß?
Natürlich nur mit Champagner und Kaviar. Nein, Spaß. Heute Morgen gab es ein Espresso, eine Mandarine und eine Banane. Für den Vitaminhaushalt in der kalten Jahreszeit ist das ja sehr wichtig.
Simon, wir wollen heute über deinen Karriereweg sprechen zum Sternekoch. Wir wollen über bretonische Rotbarbe en papillote und Döner mit Schaf sprechen. Über Alfons Schubeck, bei dem du gelernt hast, und über das Hotel Maximilians, in dem du für Gäste kochst, die sich's leisten können. Mich interessiert, wer kommt da so in dein Restaurant Sartori und Maximilians? Hast du schon mal ein Gericht total vermasselt? Und warum, um Gottes Willen, bevorzugen deine Kinder die Gerichte von Mama und Oma und nicht deine? Aber dazu später. Wir fangen jetzt erstmal ganz grundsätzlich an und sprechen erstmal übers Kochen an sich. Heutzutage kann ja gefühlt jeder kochen. Es gibt super Rezepte online. Es gibt einen Thermomix und ähnliche Geräte, wo man tolle Sachen machen kann. Was ist denn da noch der Unterschied zwischen den ganzen ambitionierten Hobbyköchen und dir als Sternekoch?
Naja, erstmal natürlich, dass ich es beruflich mache, dass ich damit mein Geld verdiene, dass wir für oder in anderen Mengen kochen. Aber du hast schon recht, das Kochen hat immer mehr einen größeren Stellenwert bekommen. Gerade in den letzten Jahren, jetzt auch, wo wir die Pandemie überwunden haben, die Restaurants zu waren, haben viele Leute zu Hause gekocht, haben, glaube ich, gute Produkte eingekauft, haben das einfach bewusster auch erlebt. Und ja, das ist ein guter Fortschritt für uns in Deutschland, weil die Esskultur hat bei uns doch nicht den hohen Stellenwert wie in anderen Ländern. Ja, es ist so, da muss ich dann gleich auch meinen alten Chef Alfons Schubeck zitieren, der immer gesagt hat, ins Auto schüttet man das teuerste Öl, ja, in sich selber, da legt man dann nicht so viel Wert auf die Qualität und das stimmt. Und ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren geändert. Und ja, und vor allem, es macht ja auch Spaß, oder? Also man hat es, ich habe zu Hause auch in der Pandemie zu Hause gekocht, habe mit meinen Kindern gekocht, ja, wir haben Schnitzel gemacht und eine Pizza gemacht, ich habe viel gegrillt. Und es hat was Entspannendes gehabt. Vielleicht ist es tatsächlich das Entspannende, was die Hobbyköche an dem ganzen Kochen sehen, ja.
Beim Grillen kann man dir auch auf Instagram manchmal zuschauen, habe ich gesehen. Habe ich natürlich gemacht im Vorfeld des Podcasts. Wenn jetzt immer mehr Leute kochen können, macht es dir das schwerer als Sternekoch oder freust du dich über die Entwicklung?
Nein, um Gottes Willen, ich freue mich über die Entwicklung. Und wir kochen ja versuchen das Beste, ich kaufe die besten Produkte ein, die ich bekomme. Wir verarbeiten sie bestmöglichst und da brauchen wir auch gar keinen, uns nicht zu verstecken oder Angst zu haben, ja, weil sich die Leute jetzt deswegen besser auskennen. Im Gegenteil, wenn sie sich besser auskennen, dann schätzen sie das Ganze vielleicht auch anders wert, ja.
Wir sprechen heute noch ganz viel über Essen und übers Kochen, wollen aber erstmal erklären, was machst du eigentlich? Du bist ja Executive Chef, was heißt das genau?
Genau, also ich bin im Hotel Maximilians für die Gastronomie verantwortlich, das heißt also alles, was mit Essen zu tun hat, vom Frühstück bis zur letzten Currywurst oder zum letzten Burger in der Bar, genau, da schreibe ich mit meinem Team die Karten, wir kalkulieren das, wir kaufen das ein, wir erstellen Rezepte und natürlich auch Personalführung ist mit dabei, Personalplanung, also es ist schon eine Menge zu tun, ja. Also tatsächlich, das Kochen tritt da sogar in den Hintergrund, viel Büroarbeit. Wir haben Veranstaltungen, Anfragen, da müssen Menüs geschrieben werden, ja. Wie gesagt, der Wareneinkauf, man muss sich immer informieren, was gibt's auf dem Markt, was ist die Saison, müssen wir irgendwas umschreiben, wie sind die Preise, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, ja. Also, dann hast du natürlich, wir haben 24 Köche, darunter sind 6 Lehrlinge, wollen auch alle gepflegt werden, ja. Und da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir wirklich so viele Kolleginnen und Kollegen in der Küche haben, weil das ist auch ein Problem in der Gastronomie geworden. Fachkraftmangel, Personalmangel, ja. Und ich glaube, das zeigt schon, dass wir ein guter Arbeitgeber sind. Die Köche können sich bei uns entwickeln. Das ist, es macht Spaß, mit so motivierten Leuten zusammenzuarbeiten.
Da hört man schon raus, du stehst also nicht den ganzen Tag am Herd und kochst was, hast auch ganz viel anderes zu tun. Jetzt vielleicht mal für die Menschen, die noch nicht im Hotel Maximilians oder in seinen 2 Restaurants waren, ist ja doch eher eine kostspielige Sache auch. Wie sieht's denn da aus? Wie nimmst du diese Räume da wahr? Wie ist da so die Atmosphäre? Kannst du es ein bisschen für uns beschreiben?
Naja, kostspielig. Es ist sicherlich etwas teurer als anderswo, aber wir haben unsere Preise ganz normal kalkuliert, ja. Also es ist kein Hotel Maximilians Abschlag obendrauf. Also man muss sehen, wir haben nur gelernte Köche, die in guten Häusern arbeiten, ja, die kochen alles Fachgericht, genauso auch generell, also ich rede jetzt nur von der Gastronomie, natürlich ist das ganze Haus, wir haben in jeglichen Bereich, ja, wir haben das Housekeeping, haben wir selber in vielen Hotels ist es outgesourced, ja, unsere Serviceabteilung ist riesengroß mit der Bar, also es sind überall gelernte Leute, ja, und das bringt natürlich auch eine gewisse Qualität, und wir kaufen natürlich auch sehr, sehr hochwertige Produkte ein, und die kosten einfach auch Geld, und es ist in den letzten Jahren halt einfach teurer geworden, ja. Und wir müssen es halt einfach auch kalkulieren. Aber der Gast bekommt halt bei uns eben ein tolles Ambiente, bekommt einen tollen Service, isst von tollen Tellern, ja. Tolle Gläser, tolles Besteck, tolles Ambiente, tolle Menschen um sich, die sich um ihn bemühen. Letztendlich zahlst du nicht für das Essen, für die Getränke, sondern du zahlst wirklich für die Menschen, die da arbeiten. Und wir haben ganz unterschiedliche Konzepte, ja. Also das Restaurant Maximilians, das ist ein à la carte Restaurant, wo es wirklich vom Wiener Schnitzel her, was unfassbar gut bei uns geht, ja. Rostbraten, Bouillabaisse, Rinderfilet, Caesar Salad, Suppen, schöne Desserts. Also da ist für jeden was dabei, immer Risotto, Pasta-Gerichte. Und da haben wir auch einen Umbruch gehabt vor 4 Jahren oder 5 Jahren, wo wir gesagt haben, gut, das Restaurant war am Anfang weiß eingedeckt, es waren schon Gläser, Besteck, es war immer sehr festlich alles, ja. Und wenn du natürlich dann von außen vorbeigelaufen bist, kann schon sein, dass da so eine Hemmschwelle entstanden ist. Und wir haben einfach gesagt, okay, wir müssen einfach schauen, wir müssen an die Zukunft denken, wir müssen auch ein bisschen an das jüngere Publikum anziehen, ja. Und zu uns soll auch einfach mal einer reinkommen und einfach ein Caesar Salad essen oder ein Risotto essen, ja. Und so haben wir in dem Team das Restaurant umgestaltet. Wir haben die Karten, also die Speisekarte, was wir kochen, ein bisschen vereinfacht, ja. Wir haben keine Tischdecken mehr. Wir haben neue Stühle bekommen, neue Lampen, einen Raumtrenner. Also das ist ein ganz neues Outfit, neues Logo für das Restaurant. Und was hat es gebracht? Genau das, was wir wollten. Es kommen jüngere Leute auch, und diese Hemmschwelle ist nicht mehr da. Und tatsächlich kommen auch die Leute und essen nur mal ein Risotto oder einen Salat. Und das ist einfach, und das ist toll. Und davon lebt das Restaurant. Und wir haben einfach verschiedenste Gäste. Klar, wir haben den Business-Gast, der im Haus ist, aber genauso wie eine kleine Geburtstagsfeier, sogar ein Kindergeburtstag, bis zu einem Pärchen, die einen schönen Abend oder Mittag verbringen wollen. Also wir haben da wirklich von jung bis alt ist bei uns alles vertreten.
Also mit dem Klischeebild von stocksteifer Atmosphäre, wie man es so aus Film und Fernsehen vielleicht aus älteren Jahren kennt, aus dem Sterne-Restaurant, scheint es nicht mehr viel zu tun zu haben. Ich finde, es macht immer sehr viel Spaß, diese Speisekarten, diese Menüs zu lesen, wenn es bei euch zum Beispiel Roma-rinierten Hamachi gibt und für die Vegetarier dann ganz lustig Don't Call Me Hamachi, also nenn mich nicht Hamachi. Sehr spannend. Du hast gerade gesagt, ganz verschiedenes Publikum, ganz unterschiedliches Publikum. Sind dann auch mal Promis dabei?
Promis habe ich jetzt im Hotel Maximilians so noch nicht gehabt. Sicherlich als Übernachtungsgäste, aber im Restaurant, dass man sagt, das ist ein großer Promi, saß jetzt noch nicht da. Ich habe in anderen Restaurants für Promis gekocht, ja, die man kennt, aber jetzt bei uns noch nicht. Ne?
Für wen hast du denn da gekocht, wenn das in anderen Restaurants war? Wer war da zu Gast?
Also tatsächlich der größte oder die größte Prominente, das war damals bei Feinkost Käfer. Da waren die MTV Music Awards in München. Das war für Beyoncé. Ja, das war schon eine große Nummer. Ja, und dann natürlich bei Alfons Schubeck, ne? Also die ganze Münchner Schauspielerriege, ein paar internationale Prominente auch. Auch Pierre Pries, für mich war das ein ganz, ganz tolles Erlebnis, weil ich ein alter Winnetou-Fan bin. Natürlich FC Bayern München, sogar für einen Hollywood-Star auch schon gekocht, für einen Ralf Möller, genau, ja. Mit dem haben wir sogar noch eine Zigarre geraucht. Also die waren alle ganz cool und bodenständig, kann man schon fast sagen, ja.
Das wollte ich gerade fragen, wie sind solche Leute? Also bist dir da irgendeine Anekdote im Kopf geblieben, irgendein Vorkommnis, das besonders war, irgendwas, was dir aufgefallen ist bei diesen Stars?
Also da kann ich jetzt gar nichts, ich meine, das waren natürlich immer nur ganz kurze Momente und ganz kurze Aufnahmen, die man da irgendwie bekommt. Das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, das war damals 2004, glaube ich, wo FC Bayern München kurzfristig Meister geworden ist. Da haben sie dann angerufen, der Uli Hoeneß hat den Ralf von Schubeck angerufen und hat gesagt, ja, wir sind in, ich glaube, wo war das, in Bremen waren sie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und dann, wo Schalke Meister der Herzen geworden ist, ne? Das war 2003, 2004, und da sind sie dann runtergeflogen und haben da mal kurzfristig noch eine Bayern-Feier dann bei uns veranstaltet. Und da ist dann der Giovanni Elber gekommen, hat dann für die ganze Küche Bier ausgegeben, ja. Das war sehr, sehr cool, ja.
Giovanni Elber, Legende.
Ja, auf jeden Fall.
Es gab aber auch mal den Vorfall, aber das war wahrscheinlich vor deiner Zeit, dass Jürgen Klopp mal nachts in Augsburg im Maximilians eine Schweinshaxe bestellt hat, oder?
Genau, für den ganzen Trainerstab. Das war aber vor meiner Zeit, ja. Aber auch das macht man möglich, ja. Wenn man das natürlich rechtzeitig weiß, und dann muss man natürlich ein bisschen seine Kontakte spielen lassen und das in kurzer Zeit die Ware auftreiben. Aber so gut wie alles Mögliche.
Ja. Jürgen Klopp hat da nach einem Spiel in Augsburg eben diese Schweinshaxe bestellt. 12:30 am Morgen, so sagt es zumindest unser Zeitungsarchiv. Nur für den Trainertisch, die Spieler haben, glaube ich, nichts bekommen. Hast du auch selber mal solche verrückten Essensbestellungen miterlebt? Oder was ist so das Wildeste, was du mal gehört hast?
Das Wildeste, was wir mal gemacht haben, das war auch in München bei Alfons Schubeck, da hatten wir so eine Gänseleber-Variation in der Vorspeise. Und das war ein Tisch Amerikaner, und es waren 3 oder 4 Geschäftsleute, und die haben sich dann Tabasco bestellt, ja. Da musste dann auf die Gänseleber-Variation, musste dann überall noch Tabasco drauf. Das war so das Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe.
Dass auch der letzte Geschmack übertüncht wird, oder?
So ungefähr, ja, dass es alles schön scharf ist, ja. Wobei, ich muss jetzt mal eine Lanze für Tabasco brechen, ja. Also Tabasco ist ein gutes Produkt, das ist kein schlechtes Produkt, also es ist alles sehr, sehr nachhaltig und alles viel Handarbeit, also das Produkt an sich ist nicht schlecht oder ist gut, aber natürlich muss man das passend einsetzen.
Okay, also ein Tabasco-Fan hier, Simon Lang, eindeutig. Wenn jetzt auch mal Fußballer zum Beispiel ins Hotel kommen oder früher in deine Restaurants gekommen sind, wie benehmen die sich denn? Weil ich weiß, wir waren letztens bei dir mal beim Dreh für unsere neue Videoserie, und ich mache jetzt ganz schamlos hier noch Werbung. Wir haben eine Videoserie Mensch-Max-Straße über die Menschen in der Max-Straße, da gehörst du natürlich dazu. Unter anderem waren wir auch bei Hasan Tekin, dem Akadas-Chef, und vielen weiteren Menschen dort. An dem Tag, wo wir bei dir zum Dreh waren, war, glaube RB Leipzig da, die Mannschaft. Mhm. Ich weiß nicht, ob die bei dir gegessen haben, aber so ganz grundsätzlich, können die jungen Fußballer gut mit Gabel und Messer umgehen?
Naja, alles. Also denen wird schon sehr viel abgenommen, ja. Also essen müssen sie noch selber. Der Rest wird gemacht. Ja, das ist letztendlich ist es völlig unspektakulär. Ja, das ist also vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja, die haben ihre Essensvorgaben. Jeder Verein hat Ernährungsexperten und mit denen stehen wir im Kontakt. Sie geben uns letztendlich vor, was wir kochen müssen. Ja, wir können dann das eine oder andere noch variieren oder die sagen auch, bitte gerne, macht das, was ihr für richtig haltet. Aber es ist alles in Buffetform. Die Jungs kommen, reisen an, beziehen die Zimmer, gehen zum Essen. Und danach ist dann Besprechung, Fußball schauen, Massage. Also die sind da auch ein bisschen abgeschottet und das ist völlig lässig. Also es ist, das sind jetzt keine irgendwie großen Allüren dabei oder sowas. Also die sind da schon im Fokus aufs Spiel.
Jetzt gehen wir mal ganz kurz weg vom Sartori, dem Sterne-Restaurant. Den Stern hast du ja seit 2019. Wir schauen jetzt aber sehr weit in die Vergangenheit erstmal. Zu dem Zeitpunkt, wo du dir gedacht hast, Koch, das wäre vielleicht ein Berufswunsch für mich.
Ja, da muss ich weit ausholen, wie das alles zustande kam. Was ich schon immer gewusst habe, relativ früh, dass ich irgendwas mit meinen Händen erschaffen will. Also ich bin einer, wenn ich was mache, ich muss das Ergebnis sofort sehen. Bin ein unfassbar ungeduldiger Mensch. Also ich brauche sofort Feedback, ich brauche sofort Ergebnis. Sonst, wenn ich auf irgendwas warten muss, das ist echt schlimm für mich. Ja, und so kam das, dass, also muss sagen, meine Mutter ist aus dem Rheinland, aus Koblenz, und in Koblenz gibt's das Weindorf am Deutschen Eck, und das hatten jahrelang die Patentante und der Onkel von meiner Mutter geführt, und wenn wir da eben oben im Urlaub waren, war natürlich immer der Besuch im Weindorf angestanden oder mehrmals, ne? Und da bin ich als kleiner Junge schon immer rumgesprungen, aber mehr hinter der Theke eigentlich, weil mich das fasziniert hat, wie die Weinflaschen aufmachen und die Gläser und das Bier einschenken. Und dann kamen die Kellner, die mit riesen Schlitten, so nennt man die großen Tabletts, ja, dann irgendwie 10 Flaschen Wein getragen haben und 30 Bier. Es ist ein Riesenbetrieb, muss man sich vorstellen, ja, wo die in der Hochsaison machen die, glaube ich, 15 bis 20 Touristenbusse am Tag, haben dann eine riesen Tanzfläche feiern. Also da haben bestimmt 400-500 Leute Platz in dem Betrieb. Und da war immer natürlich gerade im Sommer gut zu tun, und es hat mich einfach fasziniert, und da war aber die Küche für mich noch gar nicht so im Fokus gestanden. Da war ich ja 11, 12 Jahre. Also da war ich schon ein bisschen so immer so gastronomieaffin. Und dann muss es ganz ausschweifen, es kommt ganz andere Geschichte, aber das war alles, hat alles den Weg beeinflusst. Ich habe dann zur Kommunion, habe ich einen Surfkurs geschenkt bekommen. Jetzt am ehemals die Lehrstufe 23, jetzt der Mandichosee. Der Surflehrer damals war Koch. Er war im Sommer immer hier in Deutschland, hat also hauptberuflich dann als Surflehrer gearbeitet, die Saison, das waren vielleicht 7, 8 Wochen, und ist im Herbst, ist er dann nach, oder den ganzen Winter über dann nach Teneriffa oder Gran Canaria, und hat da eben hauptsächlich gekocht und in seiner Freizeit dann gesurft. Ja. Und dieser Lebensstil hat mich dann halt mit 13 Jahren, 14 Jahren unheimlich fasziniert. Ja. Und das Surfen hat mich fasziniert, ich bin dann auch dabei geblieben, und also Windsurfen. Und dann habe ich so gedacht, ja, das will ich auch. Das gefällt mir. Ja, und dann habe ich mit 15 die Lehre angefangen. Im Hotel Alpenhof war das, in Oberhausen. Und dann ging es so dahin. Und dann habe ich dann die Prüfung bestanden. Dann ist so dahin gegangen, die verschiedenen Restaurants, wo ich dann war. Und dann habe ich natürlich irgendwann mal gesagt, gut, jetzt das dieses Lebensbild mit Surfen und Kochen, so das funktioniert nicht. Dann habe ich das Surfen auch wieder sein lassen und habe mich dann zu 100% auf meinen Beruf konzentriert. Wobei das auch mit 18, als ich dann die Prüfung bestanden hatte, wusste ich auch noch nicht zu 100%, willst du das eigentlich dein ganzes Leben lang machen? Ja, und dann war ich nach dem anderen Hotel in Augsburg, bin dann zur Bundeswehr gegangen und bin dann schon nach München im Bayerischen Hof. Und dann hat mich das dann schon sehr fasziniert, ja. So dieses guten Produkte, diese tollen Räumlichkeiten, diese hochprofessionellen Köche, ja, das war alles Neuwelt dann für mich. Und dann habe ich gesagt, nee, das gefällt mir. Und dann bin ich über den Freund, dann war ich zuerst noch auf Sylt, ja, in Morsum. Es war so dieser Abnabelungsprozess von zu Hause, wo ich sage, jetzt einfach mal ein bisschen weiter weg, ein bisschen selbstständig leben. Das war dann Sommersaison auf Sylt. Das war knallhart. Habe mir auch ein bisschen anders vorgestellt.
Inwiefern?
In den jungen Jahren. Ja, ich meine, du hast einfach 6 Tage gearbeitet, 16 Stunden am Tag. Vollgas durch, da ist keiner dann zu Hause, der dann irgendwie wartet und irgendwie gekocht hat oder deine Wäsche wascht und sonst irgendwas. Ja, das musst du dich dann halt einfach alles selber mal organisieren, ja, an einem Tag, wo du frei hast. Und ich habe jetzt auch noch, das war schon ein sehr, sehr gutes Restaurant und ich habe jetzt auch noch nicht die Erfahrung gehabt in dieser Art von Spitzengastronomie, ja. Und ja, das, also da musste ich schon viel kämpfen. Da musste ich wirklich mich durchbeißen, dass ich nicht sage, jetzt schmeiß ich's hin, ja. Aber ich habe mich dann bis zum Saisonende durchgeackert und dann bin ich wieder nach Augsburg und dann habe ich geschaut, wie geht's weiter und dann bin ich nochmal in den Betrieb, wo ich vorher war, um mich einfach neu zu orientieren. Und dann kam eben das Angebot von Alfons Schubeck, also 2003 die Südtiroler Stuben neu aufmacht. Und dann einen Monat nach der Neueröffnung habe ich in München angefangen. Und das war dann so der Beginn, der Grundstein des Ganzen.
Und dazu kommen wir auch. Schubeck ist natürlich ein ganz großer Name. Einer der bekanntesten Köche Deutschlands, in Bayern ganz bestimmt. Wie war das denn damals? Also du hast bei ihm angefangen, hast du gesagt. Ich glaube, anfangs habt ihr nicht so connected, habe ich gehört. Ich glaube, er wusste ja auch deinen Namen erstmal nicht oder wollte ihn zumindest nicht sagen.
Ja, das war tatsächlich so. Also ich habe, wie gesagt, einen Monat nach der Neueröffnung der Südtiroler Stuben angefangen. Da war dann schon so dieses Grundteam war dann schon. Dann kommst du als Neuer in dieses Team. Ja, und dann habe ich auf dem Beilagenposten angefangen und es war gerade zu der Zeit, wo er für den Bayerischen Rundfunk auch wieder einiges gedreht hat, fürs Bayerische Fernsehen. Und da war er nur abends im Restaurant. Ich meine, der Mensch, das ist eine Erscheinung, der ist groß, ja. Damals war er noch sehr, sehr korpulent, ja, und hat was, der ist in den Raum rein und du hast es sofort stillgestanden. Also er hat eine Ausstrahlung gehabt, das war sehr beeindruckend. Und ja, dann wirst du halt irgendwie einen Monat jeden Tag gefragt, wer bist du, wie heißt du, wo kommst du überhaupt her, ja. Und ja, dann musst du dich halt einfach durchbeißen und mein damaliger Postenchef, also ich habe als stellvertretender Postenchef angefangen auf dem Beilagenposten, der war noch aus Waging, der ist dann gegangen und dann kam er am Abend her, der Chef, und hat gesagt, ja, und hat er mal das erste Mal meinen Namen genannt, Sau Simon, ab morgen bist du der Postenchef, der Neue. Und dann wusste ich zuerst nicht, ob ich heulen oder mich freuen soll, ja, aber ich habe die Herausforderung angenommen und habe mich da auch dann durchgesetzt und hatte dann eine gute Zeit, die sehr hart war, sehr, sehr hart. Also wir haben da auch 17 Stunden am Tag gearbeitet. Das Restaurant war neu, wir waren mittags voll, wir waren abends voll. Es wollte jeder zu Alfons Schubeck. Wir haben den Platzl dann drumherum, wurde alles aufgebaut mit dem Gewürzladen, der Eisladen. Die Kochschule war schon da. Also es war eine Wahnsinnszeit. Aber ja, ich war Anfang 20, war noch voll im Saft gestanden, konnte das alles gut wegstecken, haben dann da in der Nähe vom Zoo so eine WG gehabt, die er bezahlt hat. Also da sind keine Kosten auf uns hängen oder sitzen geblieben, das muss man auch sagen, und er hat auch sehr gut bezahlt. Ja, und so sind wir dann dahin marschiert und haben dann den Stern bekommen gleich im ersten Jahr und es war auch ein tolles Erfolgserlebnis. In Gomio hat man, glaube ich, 17 Punkte gekocht. Also wir wurden dann schon
von 20, oder?
Von 20, ja. Wurden dann auch sehr gleich hoch eingestuft und er hat zumindest die Auszeichnungen, die er in Waging hatte, da hat er quasi in der Mitte nach München dann genommen.
Damals Anfang 20, sagst du jetzt nur zur Einordnung, bist du 42, bist Familienvater, hast deinen eigenen Stern, wenn man es so sagen kann, seit 3 Jahren. Was hast du denn aus dieser Zeit mit Alfons Schubeck mitgenommen? Also gab es irgendwas, was er dich gelehrt hat?
Ja, das Schmecken. Das ist wirklich die Basis von allem. Man muss schmecken lernen oder man kann schmecken lernen. Als Koch sollte muss man es machen. Ja, viele neue Gartechniken, viele neue Kochmethoden, wie heutzutage die Köche teilweise abgefeiert werden. Ja, für das bei niedriger Temperatur gegarte Stück Fleisch. Ja. Das haben wir bei Alfons Schubeck schon 2003 so gemacht und da hat keiner dafür gefeiert, ja. Also klar, wir hatten super Produkte, wir hatten tolle Qualität auf dem Teller, ja. Aber das war jetzt, das hatten wir damals schon gemacht, ja. Oder auch mit dem, also Würzen, mit seinen ganzen Gewürzen und was das nicht nur gesundheitlich bringt, sondern auch einfach geschmacklich, ja. Und das war ihm schon mal sehr wichtig. Klar, haben wir auch da schon mit Ingwer gekocht ohne Ende und Knoblauch. Aber es war halt einfach gut. Es war zu der Zeit, die Leute haben ihn dafür gefeiert. Und ich für mich habe einfach gelernt, richtig Soßen anzusetzen, richtig mit Fleisch umzugehen, mit Fisch umzugehen, vor allem auch mit Gemüse umzugehen, ja. Das Würzen, das Abschmecken, ja, immer bis an die Grenze hin und da. Und das lernst du, das habe ich von keinem anderen, ich habe von den anderen Chefs andere Sachen gelernt, aber die Basis, was ich jetzt bin und wie ich koche, ist Alfons Schubeck, ja.
Ingwer und Schubeck untrennbar verbunden, auf jeden Fall, weiß ich auch durch meine Oma, die 4 Schubeck-Kochsendungen geschaut hat. Zurück nochmal zum Schmecken, aber wie lernt man schmecken? Also ich denke mir jetzt, gut, ich gehe essen, esse halt langsam oder schnell, aber ich schmecke doch die Unterschiede auch so raus, oder?
Ja, aber als Koch musst du lernen, richtig zu würzen. Ja, du musst, was verträgt die Soße jetzt? Wenn du jetzt eine schwere Schmorsoße hast von so einem schönen Rinderbraten, von einer Rinderschulter, die vielleicht noch 12 Stunden in Rotwein und Gewürzen mariniert ist und die du dann schmorst, und dann machst du die Soße fertig und was kann dieser Soße, die lange gekocht ist, die zwar kräftig ist, aber irgendwo dumpf ist zum Beispiel, ja, weil es einfach lange gekocht hat. Wie kann ich der Soße jetzt neues Leben einhauchen, ja? Und dann kommst halt mit bisschen Säure, das heißt, du kannst es über Orangen- oder Zitronenschale machen, ja? Oder eine andere Zitrusfrucht, ja? Du kannst es über Ingwer machen, über Knoblauch, über Kräuter, ja? Und das muss man halt einfach so abschmecken, dass du dann wieder so eine frische, geschmackige, kräftige Soße hast zum Beispiel, ja. Oder Karotten, ja. Du kannst natürlich Karotten jetzt einfach nur in Salzwasser kochen, ja. Dann hast du einfach Karotten in Salzwasser gekocht. Oder du gehst hin, gehst ein bisschen mit Curry hin. Da gibt's ja verschiedene Currys mit Purple Curry. Machst ein bisschen Flocky Butter ran, ja. Und dann vielleicht noch ein bisschen Leinsamenöl, ein bisschen geschrotetem Pfeffer, ja. Ein bisschen Orangenabrieb. Und dann hast du wieder eine ganz andere Karotte. Ja, und du musst halt einfach schauen, wie kann ich den Eigengeschmack der Produkte am besten herauskitzeln, ja, ohne die Produkte großartig zu verfälschen.
Da sprechen wir gleich auch nochmal ausführlicher drüber. Vorher nur noch ein kurzes, neues, dunkles Kapitel auch, das Starkoch Schubeck betrifft. Er hat ja 2,3 Millionen Euro am Finanzamt vorbeigeschleust, wurde dafür verurteilt zu 3 Jahren und 2 Monaten. Wie beobachtest du den ganzen Fall? Das war immerhin dein ehemaliger Mentor und er sieht auch nicht mehr ganz so fit aus auf den Bildern, die man von ihm sieht. Nimmt dich das mit?
Klar, er hat Unfug getrieben und dafür wird er auch gerade stehen oder muss auch gerade stehen. Das betrachte ich sehr distanziert. Es tut mir weh um ihn, weil ich weiß, wie er als Chef ist, dass er sich für seine Mitarbeiter, wenn du dich für ihn aufopferst, dann opfert er sich auch für dich auf. Also das habe ich zumindest so erlebt und wahrgenommen. Natürlich hat er viel abgenommen. Da schaut man halt einfach anders aus. Er ist jetzt auch 73, ja. Aber ich habe letztens ein Bild gesehen von ihm. Das ist ein großer Koch, vor 1,5 Monaten gestorben, Heinz Winkler. Da war die Beerdigung und da habe ich ein Bild von ihm gesehen. Ich habe es meiner Frau gezeigt, habe gesagt, schau mal, wie der ausschaut. Ja. Also richtig eingefallen, das Gesicht. Also es nimmt natürlich auch alles mit, das ist klar. Es sah einfach nicht gut aus und da habe ich schon gedacht, da muss ich schon schlucken. Da dachte ich, Ist leider so. Ja, es ist wahrscheinlich, es ist die Zeit. Er hat einfach, er hat viel gearbeitet, arbeitet immer noch viel. Aber ich glaube, ihn so gut zu kennen, dass ich auch weiß, wenn seine Strafe vorbei ist, dass er wieder zurückkommen wird. Also er ist keiner, der dann das sich irgendwo verkriecht dass er vergessen wird. Also er wird auf jeden Fall zurückkommen. Mit irgendwas wird er kommen, ja.
Also ein ganz dramatischer Fall vom wirklich Star-Koch, der deutschlandweit bekannt ist. Aber wenn du die Hoffnung hegst, dass er da wieder zurückkommt, dann ist das auch ein schönes Zeichen vielleicht auch an ihn. Wer weiß, vielleicht kann er diesen Podcast sogar hören. Wir kommen jetzt aber zurück zum Sartori, dem Sterne-Restaurant in der Maximilianstraße und zu Maximilians überhaupt, diesem Hotel, diesem großen mit seinen zwei Restaurants. Vielleicht wirst du noch mal kurz beschreiben, wie du denn ursprünglich dann nach Augsburg kamst.
Ja, ich war schon länger wieder zurück in Augsburg. Also ich muss mir ganz kurz überlegen, ich war 2007, Ende 2007 bin ich wieder nach Augsburg gekommen und war dann bis Ende 2012 im Kurhaus in Göckingen, damals im Restaurant Walters, war so meine erste Küchenchefstelle. Und dann war ich bei Feinkost Kahn danach. Da habe ich 2 Jahre im K-Club das Gourmet-Restaurant gehabt. K-Club Gourmet bei Simon Lang an der Kongresshalle. Und dann lief das aber nicht so. Dann bin ich ins Catering gewechselt von Feinkost Kahn nach Friedberg. Und dann kam der Anruf vom Herrn Gantenheimer, ob wir uns mal treffen wollen. Und ja, das haben wir gemacht und haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden und schwimmen auf einer Welle. Und ja, dann habe ich im Juli 2016 meinen Dienst im Hotel Maximilians angetreten.
Herr Gantenheimer, der Hoteldirektor, das noch als Ergänzung. Simon, was macht denn deine Küche so besonders? Was würdest du sagen? Also für was steht deine Küche?
Also wenn ich jetzt für beide Küchen spreche, wir haben natürlich zwei unterschiedliche Küchenstile, ja, aber wenn ich jetzt für beide Küchen spreche, auf jeden Fall für Qualität, für beste Zutaten, beste Zubereitungsmöglichkeiten, ja, das sind so die Hauptfaktoren. Und es ist alles die Basis, ist die französische Küche, also was die Technik angeht, Fleischbraten, Fischbraten, Soßen ansetzen, das ist alles Basis auf der französischen Küche, ja.
In einem Video hast du gesagt, du kannst auf 3 Sachen nicht verzichten als Executive Chef, und zwar einmal ein gutes Messer, klar, kann ich mir denken als Koch, dann ein gutes Team, klar, braucht man auch. Und aber auch Telefon, Smartphone. Warum das denn?
Naja, weil doch viele Anrufe kommen, viele E-Mails beantwortet werden wollen. Und ich habe natürlich nicht immer Zeit, mich an den Schreibtisch und Computer zu hocken, sondern muss dann auch manchmal im Stehen in der Küche irgendwie schnell eine E-Mail schreiben oder Lieferanten rufen an. Also Telefon ist da unerlässlich.
Du hast ja heute eigentlich auch einen freien Tag. Trotzdem, vor dem Gespräch hat noch jemand angerufen, oder? Da ging es auch um was Berufliches.
Ja, es ist immer klar. Es sind Lieferanten, die anrufen, das Produkt gibt's nicht. Oder heute habe ich noch auf der Herfahrt ein Telefongespräch gehabt mit meinem Fischhändler, der hat eine tolle neue Makrelensorte jetzt im Programm, ja. Ob ich die probieren möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, soll mal was vorbeischicken, schaue ich mir an. Also dann, klar, du bist immer mit dem Beruf immer ein bisschen beschäftigt, ja.
Gibt es denn sowas wie so einen typischen Ablauf eines Tages eines Spitzenkochs, oder sehen die alle anders aus?
Ja, es ist in der Regel so, ich komme ins Büro, dann trinke ich erstmal einen Espresso oder einen Cappuccino und dann gehen wir schnell die Veranstaltungen durch im Team, was heute los ist, was gemacht werden muss. Dann werden noch die eine andere Bestellungen gemacht und dann gehe ich eigentlich nach vorne ins Restaurant Maximilians, weil ich da fast immer den Mittagsservice mit Koch. Und dann bereite ich da meinen Posten vor. Also ich koche da den Saucier, das heißt Fisch und Fleisch, ja. Mache da den Mittagsservice und dann setze ich mich nachmittags nochmal ins Büro, um dann meine E-Mails abzuarbeiten. Oder wir haben das eine andere Meeting. Genau, und dann geht's mit dem Abendservice dann schon weiter, ja.
Also Espresso-Trinker, wie war unserer, den ich dir vorher serviert habe?
War gut.
Das sagst du jetzt nur. Ich weiß, er ist durchschnittlich.
Also ich war froh über einen Espresso, ja.
Das ist alles okay, gut. Okay, alles gut. Okay. Kriegst du später nochmal einen. Du hast vorher schon ein bisschen beschrieben, wie es denn im Sartori und im Hotel Maximilians so aussieht, wie da so die Atmosphäre ist. Wir wollen jetzt vielleicht noch kurz gedanklich in die Küche mitgehen. Wie kann ich mir das denn da vorstellen? Da wird doch sicher auch ziemlich geschwitzt und auch mal geflucht und so weiter, oder?
Ja, also geschwitzt nicht mehr so sehr, weil alles mit Induktion mittlerweile verarbeitet ist. Also wir haben diese Hitzeentwicklung haben wir nicht mehr. Sogar die Bankettküche ist sogar klimatisiert. Also ist im Sommer sogar der kühlste Raum im Hotel, also natürlich nach den Kühlhäusern. Von dem her ist es da sehr angenehm zu arbeiten. Klar ist der Stresspegel oder das Stresslevel ist immer hoch. Ja, es wird natürlich auch mal geflucht, ja. Aber das zeigt mir dann eher die Leidenschaft, ja, die Jungs und Mädels auch haben. Ja, also wenn sie alles so hinnehmen würden ohne Emotionen, dann wäre auch irgendwas nicht richtig, wenn alles egal wäre. Also es ist eine brennende Leidenschaft, ja.
Du hast vorher Alfons Schubeck beschrieben, er war wirklich eine Erscheinung in der Küche und eine Autorität. Wie ist es denn bei dir? Bist du auch ein strenger Koch?
Also ich war bestimmt mal streng. Es gibt halt gewisse Sachen, die für mich unheimlich wichtig sind. Ja, da gehört einfach dazu, dass man seinen Posten ordentlich führt, dass man ordentlich abschmeckt, ja, dass man einfach strukturiert arbeitet. Ja, und wenn man das schon erfüllt, dann ist der Rest halb so wild und man macht sich das Leben leichter, auch seinen Kollegen gegenüber und der Rest kommt von selber. Also klar muss man mal das ein oder andere eine klare Ansage starten, ja. Gerade wenn man dann weniger in Vorbereitungen, dann eher, wenn es dann ans Schicken geht, ja. Wenn die Bestellungen reinkommen, weißt du, das ist so, du musst dir vorstellen, ja, dann hast du das Restaurant voll mit ja, 10, 12 Tischen, ja. Und dann geht's los, Chef, Tisch 12 ist laktosetolerant, Tisch 5 will sie sehen, Tisch 3 möchte den Fisch durchgebraten haben, weil die Dame schwanger ist. Und dann ist Tisch 8, die möchten warten, weil sie rauchen sind. Der Tisch 9 braucht Pause. Ja, das sind so viele Sachen, ja. Und wenn dann dem Kollegen hinter mir noch das Stück Rehrücken hinfällt, ja, dann kann ich natürlich nicht sagen, du Jochen, das wäre jetzt ganz toll, wenn du den Rehrücken wieder aufheben würdest und nochmal neu braten könntest, weil wir brauchen ihn gleich, ja. Weil er muss sagen, Rehrücken jetzt. Klare Ansagen. Ja, das ist wie auf dem Fußballplatz. Ja, da sagt der Stürmer, der geht ja jetzt auch nicht, dann stolpert er auch nicht so langsam davor, weil er muss auch richtig Vollgas nach vorne rennen und schauen, dass er ein Tor schießt. Ja, also so ist es dann in der Küche auch. Also das ist dann weniger das Schreien, das ist dann einfach klare, deutliche Ansagen und dann ist auch wieder gut.
Ist das der Moment, wenn die ganzen Sonderwünsche der Kundinnen und Kunden reinkommen, wo die Anspannung am höchsten ist, weil immer ein bisschen Überraschung dabei ist?
Also wir machen das im Sartori-Restaurant so, wir nehmen die Reservierungen entgegen, die Gäste werden dann nochmal 1-2 Tage vor Restaurantbesuch angerufen, um nochmal die Uhrzeit abzuklären, die Personenzahl abzuklären und dann auch nochmal zu fragen, ob es irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten gibt, ja, dass wir das eben auch wissen, weil am Abend selber, wir bereiten das alles vor, am Abend selber dann zu reagieren, ist unheimlich schwierig. Es ist echt, echt schwierig. Es ist alles so gekocht und dass es passt. Und dann, wenn dann natürlich dann am Abend kommt, oh, ich habe jetzt eine Krustentierallergie, kann aber dann auch den Fisch nicht essen, weil wenn ein bisschen von dem Krustentier an den Fisch kommt oder an das Brett kommt oder ans Messer kommt, ja, dann stürzt mein Hals zu, dann wird's echt dann wird's schwierig für uns, ja, und dann ist der Stresspegel ist dann schon sehr hoch, ja, und du musst dann einfach schauen, du musst dann halt einfach reagieren, ja.
Kommt aber vor, oder? Dass dann auch spontan Überraschungen auftreten.
Ja, es kommt möchte sagen, dass wir durch unsere Anrufe decken wir schon, sagen wir mal, 95% der Überraschungen decken wir ab. Also, aber es ist klar, immer wieder kommt es schon vor, ja.
Hast du mal was total improvisiert dann in solchen Fällen?
Ja, genau, das ist ja das Problem. Also, wenn du in einem Sternerestaurant gehst, dann zahlst du auch ein bisschen was fürs Essen und ich bin größter Feind von Improvisieren, ja. Also, ich möchte nicht, dass irgendwas improvisiert wird. Wir haben natürlich das Glück, dass wir ein riesen Hotel sind, zwei Küchen haben. Also, es gibt immer irgendwo Produkte, die wir hernehmen können, ja. Also, wir haben ja ein riesen Warenlager, ja. Das ist dann schon unser Vorteil gegenüber anderen Restaurants vielleicht, die es nicht so einfach haben dann in der Beziehung. Also ich habe ein Kühlhaus voller Möglichkeiten.
Hast du mal überhaupt in deiner Karriere auch ein Gericht vermasselt? Wirklich, wo du sagst, oh Gott, das ist mir nicht gelungen und der arme Kunde, die arme Kundin muss das jetzt essen?
Nee, also dann wird es gar nicht rausgehen. Also es passiert jedem was. Bei mir, ich kann zum Beispiel keine Kriegsnockel machen. Ich krieg's sie nicht hin. Ich krieg bis heute keine Kriegsnockel hin. Ich bekomme Kriegsknödel hin, Kriegsklößchen, aber Kriegsnockel, so als ob man nahe, funktioniert nicht. Ja. Aber dann wird's, also wenn das verwasselt ist, dann geht es bei mir auch nicht raus. Also das kann jedem mal was passieren, das ist absolut keine Frage, ja. Aber dann muss man es halt einfach neu machen. Aber der Gast bekommt bestimmt kein Essen bei uns serviert, was dem Koch nicht gelungen ist.
Also dann der Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, wenn jemand ein super Grießnocker-Rezept hat für Simon Lang, den Sternekoch, dann gerne eine Mail schreiben an podcast@augsburger-allgemeine.de. Das leiten wir dann weiter.
Also tatsächlich, Rezepte habe ich, aber es hapert bei mir an der handwerklichen Umsetzung, warum auch immer. Die gehen bei mir nicht auf, also die bleiben einfach so, die bleiben fest im, also es funktioniert nicht. Aber gerne bin ich da auch für eine Kochstunde, wer mir eine Kochstunde geben will in Sachen Grießnockel, gerne.
Da bin ich gespannt, wie viel Rücklauf wir jetzt bekommen. Wahrscheinlich hunderte Mails dann im Postfach. Aber auch sehr sympathisch zu hören, dass du dich nicht ganz so ernst nimmst und auch sagst, okay, ich kann auch nicht alles. Ich bin zwar Sternekoch, aber ich bin nicht zu allem fähig.
Um Gottes Willen, also Nee. Dafür ist die Materie Kochen viel zu groß und breit aufgestellt und aufgefächert. Ich lerne jeden Tag neue Sachen dazu. Also um da zu sagen, man kann alles oder man weiß alles. Also das funktioniert nicht, ne?
Den allermeisten Menschen schmeckt's aber bei dir, kann man glaubst du sagen. Dafür stehen auch die vielen Auszeichnungen, die du schon erworben hast. Da gibt's ja alles Mögliche, Michelin-Sterne, Gourmillot, Gusto, Warta, Schlemmer-Atlas, große Guide, kenne ich gar nicht alles. Was ist das Wertvollste? Schon der Stern, oder?
Ja, also es ist alles alles sehr wichtig und auch ohne die anderen Restaurantmagazine oder Restaurantführer zu schmälern, aber klar, der Michelin-Stern ist das Wertvollste, ja. Es kennt jeder, es ist einfach international bekannt. Jeder kann was mit einem Sterne-Koch oder Sterne-Restaurant anfangen. Und ja, das war ein Wahnsinnserlebnis, das ist ein Wahnsinnsritt, ja.
Ich frage dich gleich noch, wie du es erlebt hast, als du davon erfahren hast. Aber vorher vielleicht kurz eine Frage. Ich habe schon oft gehört, ein Stern, wenn man den bekommt für ein Restaurant, dann lohnt sich oft das ganze Geschäft nicht mehr, weil man einerseits hohen Wareneinsatz hat, wirklich super Produkte braucht, gleichzeitig mit dem Preis nicht allzu hoch gehen kann. Wie ist denn das bei euch?
Naja, also das ist so nicht ganz richtig. Wir haben ja den Stern bekommen für die Küche, die wir schon vorher so gekocht haben. Also ich habe ja die Küche mit dem Stern nicht umgestellt. Na klar, die Küche entwickelt sich immer, es kommen immer neue Produkte dazu. Aber man wird staunen, dass es in vielen Sterne-Restaurants auch gar keinen Kaviar oder Trüffel gibt. Ja. Also es gibt keine Pflichtprodukte. Ja, du kannst auch, das haben wir bei iPhone Schubeck gesehen, ja, mit Süßwasserfischen und Rindfleisch. Du brauchst halt um das Wagyu Beef oder sowas. Ja, mit dem heimischen Rind da deinen 1, 2, 3 Sterne kochen. Also du musst ja deswegen die Küche nicht umstellen. Klar, ein Preis-Leistungs-Verhältnis zählt bei Michelin auch. Wir sind da auch nicht teurer geworden, weil wir einen Stern haben. Es ist alles so kalkuliert, ja. Natürlich über die letzten Jahre kommt natürlich immer eine Preisanpassung, ja. Aber das heißt überall, die Produkte werden ja auch alle teurer, ja. Aber wir haben da jetzt wegen dem Stern nichts umgestellt.
Was verdient eigentlich ein Sternekoch?
Naja, ich werde ja nicht als Sternekoch bezahlt, ich werde ja als Küchendirektor bezahlt.
Und was verdient der?
Ja, das kann ich nicht sagen.
Ich habe es mir fast gedacht, aber ich dachte, ich frage mal. Vielleicht nochmal zum Stern zurück. Wie läuft denn das ab, dass man einen Stern bekommt? Also kommt da jetzt ein Tester ins Restaurant, unerkannt, isst was, geht später heim, sagt, ja, sternewürdig und du bekommst einen Stern? Oder wie läuft das ab?
Also es ist generell, glaube ich, da kann ich für alle Restaurantführer sprechen. Es wird ganz normal reserviert für eine Person, zwei Personen. Also das weiß man letztendlich nicht. Manchmal unter falschem Namen, manchmal mit richtigem Namen. Und dann werden Menü gegessen oder Auszüge aus dem Menü. Und ja, man merkt es schon, wenn Fotos gemacht werden und mitgeschrieben wird, dann merkt man das schon. Aber dann ist es auch schon zu spät. Also es ist nicht so, dass wir da eine Testerschublade haben, wo die ganzen Produkte nur für Tester drin sind. Also was die anderen Gäste bekommen, bekommen die Tester auch. Aber man weiß es tatsächlich im Vornherein nicht. Man weiß es auch nicht im Nachhinein. Die zahlen ganz normal. Man kann es dann eben nur, wenn man die Magazine oder die Restaurantführer dann bekommt und liest, und wenn über die Gerichte gesprochen wird, dann kann man nur ungefähr den Zeitraum einschätzen, wann er da gewesen sein muss, ja, anhand der Gerichte. Aber ansonsten ist jetzt keiner da, der dann sagt, hier, ich bin der Tester von dem Führer und ich bin der Tester von dem Führer. Das machen sie nicht. Die zahlen ganz normal, geben Trinkgeld und sind dann wieder weg.
Das heißt, dann geben wahrscheinlich deine Kellnerinnen und Kellner dir Bescheid, oh, ich glaube, da draußen hockt einer, oder der schreibt mit, macht Fotos.
Also da ich ab und zu mal rausschaue und versuche auch die Gäste zu begrüßen, bekomme ich immer mit, wer im Restaurant sitzt. Und da bin eher ich dann immer der dann sagt, Vorsicht, komisch, wenn wir die Person zum Beispiel nicht erreichen am Telefon, und oder es ist natürlich auch so, wenn Gäste reservieren, man googelt natürlich auch den einen oder anderen Gast, wenn man da nichts findet und so, dann ist es schon ab und zu mal ein Indiz dafür. Aber wir sind in einem Hotel, ja, also bei uns ist das auch nichts Ungewöhnliches, wenn ein Gast alleine bei uns im Restaurant sitzt, ja. Weil er vielleicht dann auch noch ein Hotelgast ist oder so. Also darauf, das konnte ich vielleicht in anderen Restaurants, kann man da das vielleicht ein bisschen leichter darauf schließen, weil es dann vielleicht etwas ungewöhnlicher ist, wenn man alleine in ein alleinstehendes Restaurant essen geht. Ja, in dem Hotel ist es natürlich nichts Ungewöhnliches. Es wäre fatal, das habe ich früher natürlich gemacht. Jetzt hast du, okay, jetzt ist da ein Tester, jetzt machen wir noch ein bisschen mehr Kabe drauf oder noch mehr Trüffel, ja, um ihm zu zeigen, hey, hier, gell. Okay. Es war dann in jungen Jahren, wo so die ersten Auszeichnungen kamen, aber das passt dann auch gar nicht mehr ins Gericht. Ja. Also wir proportionieren, das ist auch ganz wichtig, die Proportionen auf dem Teller, wie viel von jedem, ja. Und wenn ich da jetzt einfach zwei Nocken Kaviar drauf mache anstatt einer, ja, dann schmeckt das Gericht vielleicht gar nicht mehr so, wie es haben will. Und von dem her, die Gerichte sind von uns konzipiert, die sind gekocht, und solange die Gerichte auf der Karte sind, geht jedes Gericht an dem Abend gleich raus. Also da wird nichts extra für Tester anders gekocht.
2019 hast du dann eben den Stern für Sartori bekommen. Du hast gerade gesagt, da blättert man normalerweise dann irgendwelche Kataloge oder Magazine durch. Hast du es so auch erfahren, oder wie war der Moment?
Ja, es war ein magischer Moment. Anruf im Februar, an einem Samstag. Ich wusste, dass am Montag oder Dienstag die Sterne in Berlin, dass es eine Party gibt, dass die vergeben werden. Und man hat immer gehört, das sind immer diese Mythen, die da um den Guy Michelin schwirren, dass man vorher einen Anruf bekommt, ja, dass man dabei ist. Und eine Tante und Onkel von mir waren im Hotel zu Besuch übers Wochenende. Ich war am Frühstückstisch mit denen gesessen, hab einen Kaffee getrunken, und dann haben wir uns verabschiedet, sind dann weiter zu meinen Eltern gefahren. Und ich bin an die Rezeption und dann hat eine Kollegin ist dann zu mir gekommen und gesagt, Herr Lang, hier hat eine Nummer angerufen, das war eine Handynummer, der Herr so und so, bitte rufen Sie so schnell wie möglich zurück, dringend zurück. Dann denke ich mir, am Samstag Handynummer, dringend, dann hast du im Hinterkopf schon gerattert, habe gedacht, das kann jetzt, habe ich vielleicht tot, das wäre jetzt aber schon krass jetzt. Und dann habe ich den Namen und damals, als ich angefangen habe, kam vom Guide Michelin einer offiziell als Außendienstmitarbeiter, ja, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt das Betrieb gewechselt und ich würde gerne getestet werden für beide Restaurants. Wir sind auch im Restaurant Maximilians im Guide Michelin drin, ja. Sartori Maximilians haben die Konzepte vorgestellt und dann hat er uns gesagt, gut, wir kommen zum Testen. So, und dann war es die ersten Jahre so, dass wir eben als Empfehlung in beiden Restaurants gelaufen sind und 2019 kam dann eben der Anruf und ich lese den Namen, denke ich mir, der Name, der kommt mir schon irgendwie irgendwo bekannt vor, gell? Und dann bin ich ins Büro, habe einmal tief durchgeatmet und habe dann angerufen und dann hat er sich mit seinem Namen gemeldet, vom Guide Michelin. Und dann habe ich schon geschluckt und dachte mir, oh, also doch. Und dann hat er gratuliert und hat mir dann eine E-Mail geschickt mit dem Ablauf an der Feier, wie das abläuft. Ich sage vorher eine Kochjacke, dann ist Pressekonferenz, dann ist da natürlich eine Aftershow-Party. Also das ziehen die schon richtig groß auf. Und ja, dann musst du natürlich auch aber auch alles geheim halten. Du darfst nichts sagen. Ja? So, und das ist natürlich ein Gefühl, wo du sagst, du würdest jetzt in die Welt hinausschreien, ja. Und klar haben wir es dann intern, den wichtigsten habe ich es natürlich schon gesagt. Und dann am Montag oder Dienstag wurde es dann offiziell und dann hat es jeder dann mitbekommen, ja. Das war Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, man arbeitet das ganze Leben irgendwo drauf hin. Was heißt das ganze Leben, das ganze Berufsleben und man will das erreichen und dann hat man es und es kam trotzdem überraschend, weil man kann ja, ich kann mich selber einschätzen, da bin in ein paar Sterne-Restaurants gearbeitet und weiß, wie wir da gekocht haben und auch durch die Bewertungen von den anderen Führern, ja, habe ich gedacht, so gut, das ist, müsste irgendwann eigentlich mal drin sein, ja. Aber trotzdem ist es dann schon überraschend und es war echt ein krasser Moment. Also ich war den ganzen Tag, ich war irgendwie völlig verstrahlt von einer ganzen anderen Welt, ja, und habe natürlich ausgemalt, was kommt jetzt auf einen zu, ja, was passiert jetzt. Also es war schon beeindruckend. Und jetzt ist es so, dass wir das dann tatsächlich, also wenn du nicht aufgestuft oder abgestuft wirst, bekommst du keinen Anruf mehr. Es wird dann irgendwann im Laufe des Tages wird eine Liste hochgeladen mit den Restaurants und dann siehst du einfach, gut, hast wieder den Stern gehalten und dann ist es aber genauso ein tolles Gefühl, weil einfach die Arbeit gewürdigt wird. Ja.
Aber ganz schön Druck, den jetzt zu halten, oder? Den Stern.
Ja, ich glaube, wir haben uns von dem Druck die letzten Jahre ein bisschen befreit. Es ist natürlich der Druck, den man sich selber macht, das ist das eine, ja. Du bekommst ja ich bekomme weder von der Geschäftsführung noch von Michelin oder sonst irgendwo, bekommst du keinen Druck, ja. Das ist das, was wir uns selber auferlegen und was wir auch wollen, ja. Du brauchst auch ein Team, die das wollen, ja. Und da machen wir uns selber den Druck sicherlich, aber wir haben uns ein bisschen befreit und kochen ganz befreit auf und kaufen genauso gut ein und kochen genauso lecker und lassen uns immer wieder das Neues einfallen. Also es ist sicherlich immer wieder aufregend und ich bin hochnervös, wenn der Termin feststeht. Dann überdenkt man schon so mal so die Gerichte und überlegt, war das gut? Aber ja, sicherlich war es gut, weil sonst hätten wir es nicht geschickt, ja, sonst hätten wir es nicht so konzipiert und nicht gekocht, ja. Also von dem her, wir brechen jetzt nicht unter diesem Druck zusammen, ja.
Willst du noch einen zweiten Stern erreichen?
Ja. Nein, ich sehe es sportlich, ja. Sag mal so, klar wäre das super und wir probieren es bestimmt auch irgendwo, ja, aber ob man es letztendlich schaffen, weiß ich nicht. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag reingehe und sage, wir müssen jetzt den zweiten Stern kochen. Nee. Wir kochen so weiter, wir entwickeln uns weiter und wir schauen einfach, was kommt. Also ich habe immer gesagt, wenn wir einen Stern haben, dann bin ich, das ist jetzt nicht für mich genug, ja, klar, man will immer mehr. Aber das ist schon eine sehr, sehr große Auszeichnung und von dem her ist alles gut.
Provokante Frage, Christian Grünwald vom August in Augsburg hat ja 2 Sterne. Was macht er denn besser?
Er ist besser anders. Er hat einen ganz anderen, er hat einen ganz eigenen Küchenstil und das zählt natürlich auch mit. Ja, wenn man einen unverwechselbaren Küchenstil hat und den hat er definitiv.
Jetzt hast du vorher schon gesagt, dass du als Jungspund, wenn ich mal so sag, auch mal Zeiten hattest, wo du dir gedacht hast, boah, das ist ganz schön heftig, ganz schön anstrengend. Geht's dir jetzt manchmal noch so, dass du dir morgens denkst, wenn du aufstehst, boah, heute wieder Perfektion, Bestleistung abrufen, das packe ich nicht?
Nee, überhaupt nicht. Ich freue mich auf die Arbeit. Natürlich hast du mal Tage dabei, wo du keinen Bock hast, aber ich glaube, das hat jeder, das ist ganz normal. Aber ich freue mich auf meine Kollegen, auf die tollen Produkte, die wir da verarbeiten können in dem tollen Hotel, wo wir arbeiten dürfen. Ja, nee, also es wäre für mich das Schlimmste, in der Früh aufzustehen und sich in die Arbeit quälen zu müssen, weil dann kannst du auch keine Leistung mehr bringen, dann kannst du nicht mehr kreativ sein, da kannst du nicht mehr produktiv sein. Und das wäre dann für beide Seiten einfach keine gute Zusammenarbeit mehr. Also ich freue mich auf die Gäste. Es ist immer toll, man erlebt immer noch die eine oder andere nette Geschichte und das macht Spaß. Ja.
Immerhin wirst du ja daheim entlastet, da kochst du meistens nicht. Zumindest kann man, glaube ich, sagen, dass die Küche deiner Frau oder deiner Mutter gefragter ist bei den Kindern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also mir ging es ja als Kind auch so. Für uns war das immer toll, wenn die Oma gekocht hat. Hier die Oma väterlicherseits in Augsburg, da kann ich mich immer noch an die Fledli-Suppe erinnern. Ja, das auf so einem richtig alten Ofen noch die Fledli-Suppe gekocht und das war ein Genuss. Und auch die Küche dann, ein bisschen so die rheinländische Küche, ja, von der anderen Oma, ja. Also das hat man doch als Kind gerne und es sind doch so schöne Erinnerungen. Oder ja, auch meine Mutter, wenn die einen Schweinebraten gemacht hat früher oder sowas, oder mich als Kind war das ein Genuss. Ist es heute noch. Und so ist es für meine Kinder auch. Also wenn ich grill, das mögen sie von mir ganz gerne, ja. Aber Würstchen grillen, das ist nicht so das Highlight. Aber wenn die Mama was kocht, dann hat es halt eben die Mama gekocht und das sind, glaube ich, ganz andere Emotionen.
Okay, dann bin ich mal gespannt, wann du deine Kinder auch endgültig von deiner Küche überzeugen kannst, wahrscheinlich, wenn sie ein bisschen älter werden.
Wir arbeiten immer dran und ich versuche immer relativ viel Fisch zu Hause zu machen. Das ist natürlich ein schwieriges Thema bei Kindern, aber wenn ich den wirklich schön anbrat und grill und es muss ein weißes Fleisch sein, dann da ist das so eine Dorade oder ein Wolfsbarsch jetzt einen ganz relativ neutralen Fisch auch vom Geschmack her. Das mögen sie dann schon, ja. Da bin ich dann ganz stolz, wenn sie dann so mit mir den Fisch so ein bisschen auseinanderfieseln und dann das schöne weiße Fleisch essen.
Simon, wir wollen jetzt noch ein bisschen kurz auf Augsburg schauen. Bist zwar in Dachau geboren, aber ich würde sagen schon Augsburger ein bisschen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Wir starten diese Runde mit ein paar Kurzfragen. Ich nenne 2 Begriffe und würde dich bitten, dass du dich für einen jeweils entscheidest. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kuhsee oder Müllberg?
Kuhsee.
Teamplayer oder Einzelkämpfer?
Teamplayer.
Stadtmarkt oder Citygalerie?
Stadtmarkt.
Das geht ganz schön schnell hier. Frühaufsteher oder Nachteule?
Beides.
Geplant oder spontan?
Geplant.
Christstollen oder Zwetschgendatschi?
Zwetschgendatschi.
Autofreie Maxstraße oder Maxstraße mit Autos?
Maxstraße mit Autos.
Das musst du jetzt wahrscheinlich aus unternehmerischer Sicht sagen. Hund oder Katze?
Hund.
Und das war's schon mit der Kurzfragerunde. Du arbeitest ja in der Maxstraße, der prächtigsten Straße in Augsburg, kann man glaube ich so sagen. Du bist auch außerhalb des Maximilians unterwegs. Sogar mal beim Dönermann beim Arkadasch, oder?
Ja, ja, klar. Ja, wer weiß nicht. Also, hey, Maxstraße feiern und dann kennt das Gefühl doch jeder, oder? Wenn nach gewissem Alkoholkonsum der Hunger zuschlägt, oder? Und dann ist doch so ein, also ohne das, mein Gott, ich esse auch mal tagsüber einen Döner, ja. Also ohne das irgendwie hier zu auf den Alkoholkonsum oder auf die Feierei nachts dazu zu reduzieren, aber es hat halt auf, ja, und bekommst da irgendwie ein Stück Brot mit Fleisch, bisschen Salat und Tomaten und das ist doch genau das Richtige.
Scharf oder nicht scharf?
Ja, so Medium. Also ich bin kein Fan von ganz scharf. Also man soll schon noch schmecken. Also mir geht's zumindest so, was man isst. Also ich habe schon das eine oder andere sehr, sehr scharf gegessen und dann habe ich aber nicht mehr geschmeckt, was sie da ist. Also das macht dann für mich auch keinen Sinn mehr.
Da schließen wir jetzt den Kreis zum Tabasco am Anfang. Wo gehst du denn sonst noch in der Maxstraße gern hin? Wo hältst du dich gern auf?
Ich habe wirklich wenig Zeit. Aber ins Millimillia mal dann ja doch das ein oder andere Café, aber ich bin dann eher so mehr in Richtung Rathausplatz, Stadtmarkt, so die Richtung, wo, wenn ich frei habe, dass man da mal irgendwo ein Glas Wein trinkt oder sowas, ja.
Kaufst du auch am Stadtmarkt ein oder gibt es da andere Zulieferer?
Fürs Hotel jetzt oder?
Genau, fürs Hotel und privat.
Privat kaufen wir ab und zu mal am Stadtmarkt ein, auf jeden Fall. Und fürs Hotel eher weniger, klar, wenn wir mal schnell irgendwie was brauchen an Kräutern oder Gemüse, dann springen wir auf den Stadtmarkt. Aber ansonsten habe ich natürlich für alles meine Lieferanten.
Jetzt bist du ja Augsburger, hast du auch selber gesagt. Was verbindest du denn mit der Stadt und willst du da bleiben die nächsten Jahrzehnte?
Ja, natürlich, was in den nächsten Jahren alles so passiert, das weiß keiner, aber es ist jetzt mal nichts anderes geplant. Ja, es ist Heimat für mich. Ich bin hier aufgewachsen, auch wenn ich lange weg war. München und Sylt, das waren insgesamt doch irgendwie, jetzt nicht am Stück, aber so aufgestückelt 6 Jahre, 7 Jahre, wo ich nicht in Augsburg war. Es ist immer, ja, es ist Heimat, es ist Wohlfühlen. Meine Kinder wachsen hier auf, meine Frau hat ihr Geschäft hier. Es ist Familie, es sind Freunde da. Ja, das ist einfach der Ort, an dem man sich wohlfühlt. Es ist nicht allzu groß, man kommt noch relativ schnell überall hin. Ja, wenn ich dann nach München oder an München denke, mein Münchner Zeit, da war das schon, da haben wir in der Früh, wenn wir dann vom Zoo an Platzl gefahren sind, dann haben wir fast 1 Stunde gebraucht beim Auto und nachts haben wir es in 20 Minuten geschafft. Ja. Also das, dieses Großstadtleben, das wäre nichts für mich. Also das hat so für mich so die richtige Größe hier.
Das ist echt witzig, weil jeder, der Augsburg mag, sagt das mit der Größe und ich finde absolut, es stimmt. Gibt es denn noch irgendwelche verborgenen Hobbys von dir? Irgendwas, was du gerne in deiner Freizeit machst, von dem wir jetzt noch nicht Bescheid wissen? Abseits des Herz vielleicht?
Ja, tatsächlich. Bin leidenschaftlicher Golfer. Ich wollte mir eigentlich ein Hobby suchen, wo ich dann ein bisschen abschalten kann in der Freizeit. Weil es ist schon ganz wichtig, dass man auch ein bisschen, klar, ich habe auch Familie, die Kinder, ja, die beanspruchen auch meine Zeit und ist ja auch richtig so, ja, das muss auch so sein. Aber trotzdem, wenn man dann doch mal so 2 Stündchen für sich haben und dann gehe ich mit dem Kollegen sehr gerne golfen und ich mache das jetzt seit 3 Jahren. Es ist hart, es ist wirklich ein harter Sport, man mag es nicht glauben, aber jetzt körperlich wahrscheinlich nicht so hoch anstrengend, aber ja, wobei, wenn man so 1,5 Stunden auf der Driving Range ist und dann Bälle raushaut, dann ist es auch im Sommer, ist es schon auch anstrengend. Aber es ist mental auf jeden Fall echt anspruchsvoll.
Ich kann mir vorstellen, dass du auch auf dem Platz sehr ehrgeizig bist, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall klar, man, ich will immer gewinnen, also was, oder gewinnen oder auf jeden Fall lernen, besser werden, am nächsten Tag besser sein und das ist so mein Antrieb, ja, mein Ansporn.
Und wie ist dein Handicap?
Mein Handicap ist bei 30.
Und jetzt habe ich zwar die Frage gestellt, habe aber keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist.
Das ist so, naja, von gut sind wir noch weit entfernt, aber es ist so, dass ich zügig, dass ich einigermaßen die vorgegebenen Schläge, also es ist ja das paar 3, 4, 5, ja, dass ich das mit ein oder zwei Schlägen, je nachdem, über Paar spielen kann. Teilweise spiele ich auch Paar, also ich kann gut zügig durchspielen. Es sind natürlich noch so viele, ja, Leichtsinnsfehler. Das ist Wahnsinn, wenn du nicht richtig dastehst. Das machen teilweise Millimeter oder Zentimeter aus, ja, wie der Ball fliegt, ob du dann überhaupt triffst oder so. Also es ist schon echt faszinierender Sport.
Schöner Vergleich auch zum Kochen, wo ja auch alles auf dem Teller so passen muss, wie du es dir vorstellst, wo alles so gelingen muss. Jetzt kommen wir noch kurz zu Silvester. Das Jahr neigt sich ja dem Ende zu. Wie feiert ihr denn Silvester?
Ja, also im Hotel. Natürlich ist Silvester für uns immer ein Großkampftag. Es war jetzt in den letzten Jahren so, dass meine Familie immer mit im Hotel waren. Wir dann zusammen angestoßen haben, zusammen gefeiert haben. Und so wird es dieses Jahr, denke ich, auch wieder sein. Und dann im Januar habe ich hier Urlaub für 3 Wochen. Und dann habe ich natürlich wesentlich mehr Zeit für meine Frau und für meine Kinder.
Wohin geht's denn Urlaub?
Wir wollen Kreuzfahrt machen, eine Asien-Rundfahrt, ja. Und jetzt schauen wir mal, ob das alles so funktioniert.
Findest du es denn schade, wenn du jetzt Silvester, den Jahreswechsel, nicht mit deiner Familie feiern kannst, sondern im Hotel arbeiten musst?
Also da jetzt meine Familie immer dabei war, war das schon immer okay, so wie es war. Also letztes Jahr habe ich das erste Mal Silvester seit meiner Bundeswehrzeit frei gehabt bezüglich der Pandemie. Wir hatten also ein kleineres Programm im Hotel, wir haben aufgehabt. Menü und da habe ich mich dann aber rausgenommen und habe das mal genossen, mit meiner Frau zu feiern. Das stellt man sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen anders vor, wenn man frei hat und jetzt bereiten wir uns auf diese Silvester-Feier vor und man freut sich und dann ist es vielleicht doch nicht so, wie man sich das erwartet. Eher dann, bei uns in dem Fall war es jetzt so, der Tag danach war dann wesentlich schöner, als man sich dann mittags noch getroffen hat mit den Freunden, mit denen man gefeiert hat, und sind wir da noch von dem Restaurant in die Kneipe, dann haben wir da noch was getrunken, da war das hier so ein bis zum Abendessen und da war das eigentlich wesentlich geselliger und viel, viel freier und lockerer, ja, und eigentlich ein schönerer Tag, der 1. Januar, als an Silvester, wo man sagt, okay, jetzt ist Silvester, jetzt ist gezwungen, jetzt muss man feiern und Spaß haben. Von dem her ist es vollkommen okay, wenn ich meine Kinder, meine Frau um mich habe, ist alles gut.
Das ist doch ein schönes Fast-Schlusswort. Wir kommen nämlich zum Ende. Ich würde dir noch gerne eine Frage stellen. Wenn du dir jetzt ein Restaurant aussuchen könntest, irgendwo auf der Welt, wie könnte das aussehen und wo würde das möglicherweise stehen?
Also es wäre tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man das Restaurant nennen kann. Das wäre auf Ibiza, ja, ein kleines Fischrestaurant, wo einfach so ein bisschen so Café del Mar Musik im Hintergrund läuft und alles im Freien natürlich, alles entspannt ist. Es gibt nur Fisch. Ich kaufe in der Früh den Fisch ein, den die Fische gefangen haben. Bisschen Gemüse dazu, irgendwie eine Soße und fertig, ja, kein große, also völlig, völlig frei kochen, eine richtige, ja, eine Bauchküche. Ja, jetzt ist es schon so, im Satori ist es viel auch eine Kopfküche, wo man viel nachdenkt, viel überlegt, und vielleicht genieße ich das auch so im Maximilians, weil es dann auch so eine Bauchküche, wo man sagt, ah, geil, so ein schönes Schnitzel oder ein Rostbraten oder einfach so ein Rinderfilet mit Spinat und einer gescheiten Soße dazu, ja. Das ist einfach so Gerichte, die jeder kennt und die jedem schmecken, ja. Und im Satori ist es schon wesentlich komplizierter und das unterscheidet zwischen Kopfküche und Bauchküche. Und da einfach nur, gehe an den Markt, kauf mir da, keine Ahnung, 5 Zucchini, eine Paprika, dann habe ich noch ein bisschen Fisch, dann fülle ich den und dann gibt es halt für 2 Leute. Und so könnte ich mir das vielleicht irgendwo mal vorstellen. Ja. Auf jeden Fall an einem Ort, wo es warm ist.
Klingt wirklich traumhaft. Simon Lang, wir haben kennengelernt einen Spitzenkoch, einen Tabasco-Fan, einen Feind des Improvisierens am Herd, einen Golfer und einen Mann, der von einem kleinen Fischlokal auf Ibiza träumt. Vielen Dank, dass du da warst. Das war ein sehr spannendes, interessantes Gespräch für mich.
Danke, Axel, für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.